Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Ja, ich freue mich, heute wieder einmal hier zu sein und Thorsten Küster zu vertreten. Eigentlich wollte er ja nur Urlaub oder frei haben. Dass er jetzt krank ist, natürlich schade, aber so braucht er sich wenigstens heute nicht auch um die Vertretung zu kümmern. Das war dann schon vorher geregelt. Und ich komme hier gerne, weil ich auch immer gerne fröhlich aufgenommen werde. Liebe Gemeinde, haben Sie Angst vor Schlangen? Fürchten Sie sich vor diesen kriechenden Viechern, die giftig sind oder einen Menschen erwürgen können? Mir sind Schlangen unheimlich. Ich weiß nie, ob sie mir gefährlich werden können. Auch wenn es ganz schöne und interessante Exemplare darunter gibt, sie bleiben mir suspekt. Und die Schlange hat ja ohnehin kein gutes Image, seit sie Eva und Adam im Paradies dazu verführt hat, von der verbotenen Frucht zu essen. Die Schlange ist zwar nicht das personifizierte Böse, sie ist schon gar nicht der Teufel, aber sie hat etwas Gefährliches. Man muss vorsichtig sein bei Schlangen. Und schlechte Erfahrungen mit diesem Kriechtier haben auch die Israeliten gemacht auf ihrer langen Wanderung durch die Wüste. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, dem 21. Kapitel, Vers 4 bis 9. Das Volk Israel brach auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot, kein Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Schlange aus Bronze und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Da machte Mose eine bronzene Schlange, richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die Bronzeschlange an und blieb leben. Das ist eine Geschichte wie aus dem besten Gruselfilm, wie die Israeliten in der Wüste von Schlangen angegriffen werden, die Attacke der Killer-Reptilien, so könnte man den Film nennen. Und diese Horrorszene eignet sich besonders gut in dem Niemandsland, wo sie ohne Schutz, ohne Hilfe der Gefahr ausgeliefert sind. Die Ersten werden gebissen, sterben an dem Gift. Dann kommt der Held Mose und tritt der Gefahr mutig entgegen. Er richtet das Bild einer bronzenen Schlange auf an einem Stab und das bringt die Rettung. Die Gefahr ist gebannt. Aber diese Erzählung ist mehr als eine Horrorgeschichte. Sie eignet sich nicht nur zum Gruseln, dafür ist sie viel zu nüchtern erzählt. Sie hat eine Bedeutung, die über sich selbst hinausweist. Das Volk Israel ist unterwegs, in der Wüste, von Ägypten nach Kanaan. Aus Ägypten sind sie geflohen vor den Soldaten des Pharao. Sie sind weggelaufen aus der Sklaverei und nach Kanaan wollen sie. Dieses Ziel spornt sie an. Es soll ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt, so wurde ihnen gesagt. Und mit dieser Hoffnung waren sie aufgebrochen vor vielen Jahren. Und dann auf ihrer langen Wanderung, da haben sie Hunger und Durst erlitten, sie haben die Bedrohung erlebt und überstanden, manche Rückschläge hinnehmen müssen. Sie sind gar nicht mehr weit weg von ihrem Ziel, haben es sozusagen vor Augen. Und da müssen sie von dem direkten Weg abweichen, einen riesengroßen Umweg machen, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Eine Begegnung mit ihnen scheint zu gefährlich zu sein. Die Israeliten sind unzufrieden. Sie fangen an zu murren. Sie nörgeln, maulen und schimpfen. Sie beklagen sich über das Essen, immer dieses Manna. Sie ekeln sich inzwischen davor. Sie beschweren sich über die beschwerliche Reise, immer nur Wüste. Und dann kommt der fatale Rückblick in die Vergangenheit. wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, halten sie Mose vor. Da hatten wir wenigstens zu essen. Als ob das Leben in der Sklaverei so schön gewesen wäre. Aber Ägypten, das liegt weit zurück. Und wenn es einem in der Gegenwart schlecht geht, dann wird die Vergangenheit leicht verklärt. Die Freiheit hat ihren Preis. Es ist eine ungesicherte Existenz. Und die Israeliten suchen lieber nach Sicherheit. Und sie würden sogar dafür die Unfreiheit in Kauf nehmen. Aber was ist eigentlich so schlimm daran, dass sie unzufrieden sind? Verständlich ist es doch allemal. Sie reden wider Gott und wider Mose, wird in der Geschichte erzählt. Sie begehren auf gegen ihren Führer Mose und gegen Gott. Und das ist hier mehr als eine bloße Widerrede. Es ist nicht nur die Kritik an der Reisebegleitung, als sei man mit den äußeren Gegebenheiten nicht einverstanden und ob der Veranstalter nicht für einen angenehmeren Aufenthalt sorgen könnte. Die Widerrede hier ist die Abkehr von Gott. Sie wenden sich ab von dem, der ihnen die Freiheit geschenkt hat. Sie wollen zurück in die Abhängigkeit. Sie wenden sich ab vom Leben, auch wenn es das unsichere Leben in der Wüste ist, um sich dem Tod zuzuwenden. In Ägypten haben sie zwar physisch gelebt, sie konnten existieren, aber da waren sie Gefangene einer fremden Macht. Und der Anlass, warum Gott dann Schlangen schickt, ist ein verhältnismäßig geringer, so scheint es zumindest. In der Geschichte wird das so erzählt, als würde Gott die Schlangen schicken, um die Israeliten zu bestrafen. Und wir denken dann dabei schnell an einen gekränkten Gott, der es nicht ertragen kann, wenn man ihn verlässt, der dann anderen etwas Böses an den Hals wünscht, im Sinne von Rache ist süß. Aber das wird dem alttestamentlichen Verständnis von Schuld und Strafe nicht gerecht. Denn dort wird beides mehr als eine Sache gesehen. Die Strafe ist nicht etwas, was auf die Schuld folgt, irgendwann später vielleicht, wenn sie entdeckt, sofern sie entdeckt wird. Beide gehören unmittelbar zusammen und sie sind eigentlich dasselbe. Die Abkehr vom Leben bringt den Tod mit sich. Die Abkehr von Gott bedeutet, die Freiheit und das Leben aufzugeben. Und das ist die eigentliche Schuld der Leute damals in der Wüste oder die Schuld des Menschen überhaupt, sich vom lebendigen Gott abzuwenden, sich Göttern zuzuwenden, die Abhängigkeit, Versklavung und Tod bringen. Und weil sie sich von Gott abwenden, weil sie lieber zurück in die Sklaverei möchten, erfahren die Israeliten die Folge unmittelbar. Durch das Gift der Schlangen, die ja schon immer um sie herum in der Wüste waren, aber jetzt erst Macht über sie bekommen, und durch deren tödliches Gift, das jetzt wirksam wird. Die Schlange ist ein symbolträchtiges Tier. Sie bringt beides, Leben und Tod. Sie hat heilende und zerstörende Kräfte. Als ein Wesen, was in Höhlen lebt, gilt sie als Vermittlerin zwischen zwei Welten. Der Unterwelt, wo die feindlichen Todesmächte ihr Spiel treiben, und der irdischen Welt, dem Lebensraum der Menschen. Sie kann Tod bringen durch ihr Gift. Sie gilt aber auch als Lebensbringerin. Dass sie ihre alte Haut immer wieder mal abstreifen kann, war für die Menschen zu allen Zeiten faszinierend. Es schien so, als hätte sie die Kräfte des Lebens in sich. Und Sie kennen die Schlange auch noch in einem anderen Symbol, nämlich dem der Ärzte oder Apotheker. Dahinter steckt der griechische Gott Asklepios oder Aesculap, wie er bei den Römern heißt. Und der trägt einen Stab mit einer Schlange. In der griechischen Mythologie ist er ein heilbringender Gott, der Menschen gesund werden lassen kann. Er ist der Gott der Ärzte. Also im Griechentum, heute nicht mehr. Und deswegen hat die Medizin dieses Symbol aufgenommen. Und auch in dem Zeichen der Apotheke taucht ja die Schlange als Symbol auf. Schließlich hat Ihr Gift nicht nur einen tödlichen Charakter, in ganz geringen Mengen kann es sogar heilsam sein. Die Schlange gilt als weise, als das Tier, das Gut und Böse unterscheiden kann. In der Paradiesgeschichte mit Adam und Eva, da ist es ja auch die Schlange, die vorschlägt, von dem Baum der Erkenntnis zu essen, um dann zu wissen, was gut und böse ist. Eva nimmt die Frucht, gibt sie an Adam weiter und erst später merken sie, dass das Wissen um Gut und Böse auch zum Tode führen kann. Schlangen kommen in unseren Träumen vor. Sie haben eine tiefenpsychologische Bedeutung. Die Angst vor Schlangen ist so allgemein, dass sie zu dem Symbol der Bedrohung in unseren Träumen werden können. Und dass die Geschichte von den Schlangen in der Wüste wie ein Albtraum wirkt, das ist nicht zufällig, denn die Bedrohung durch Schlangen gehört zum Unterbewusstsein in vielen Kulturen dazu. Und in der Geschichte sind sie ja nicht die Folgen der Schuld, sondern sie sind das Symbol für die Sünde, sie stehen für die Schuld selbst. Abkehr von Gott ist Schuld, die Schlangen sind dafür ein sprechendes Bild. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie Angst vor Schlangen haben. Einige schon, das haben Sie ja vorhin gesagt, und ob Schlangen auch in Ihren Träumen vorkommen, es sind andererseits auch wiederum sehr schöne Tiere. Aber dass uns Schuldgefühle plagen können mit ihrem feurigen Biss, das kennen wir auch. Und wir wissen auch, dass Schuld, wenn sie verdrängt wird, nicht weg ist, sondern im Unterbewusstsein weiterwirkt und sich in Träumen bemerkbar macht. Und dabei sind Träume nicht nur Hirngespinste, sondern weisen uns hin auf die tiefere Wahrheit unserer Seele. Schuldgefühle sind ja nicht nur Einbildung, selbst wenn sie nüchtern betrachtet vielleicht gar nicht berechtigt sind. Sie weisen uns darauf hin, dass in unserem Leben etwas nicht stimmt. Sie sind manchmal schwer auszuhalten, können uns Leben lähmen und unser Leben vergiften. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit der Schuld umzugehen. Man kann versuchen, sie zu verdrängen, zu vergessen, sich einfach nicht mit ihr beschäftigen, alles vermeiden, was das Gleichgewicht der Seele stören könnte. Aber spätestens seit Sigmund Freud wissen wir, dass Schuld sich nicht einfach beiseite schieben lässt, dass sie ihre zerstörerische Kraft in anderen Lebensbereichen entfaltet, bis hinein in unsere Träume. Also Schuld verdrängen ist kein so guter Weg. Und auch ein anderer Umgang mit Schuld ist höchst bedenklich, wenn man sich ihr nämlich wehrlos ausliefert. Es gibt manchmal Menschen, die baden geradezu in Schuldgefühlen, lassen ihr Leben davon bestimmen, weil sie sich nicht trauen, sie selbst zu sein, weil sie nicht zu leben wagen. Sie suchen für alles einen Schuldigen und landen allzu oft bei sich selbst. Selbstquälerisches Gift ist das. Es gleicht ein bisschen dem Kaninchen, das starr vor Schreck die Schlange anblickt und nicht mehr weglaufen kann und das dann auch nicht mehr leben kann, weil es von der Schlange verschlungen oder angegriffen wird. Wie also soll man mit Schuld umgehen? Ich finde an der Geschichte mit Mose interessant, dass er ja ausgerechnet die tödliche Gefahr in ein bronzenes Bild gießt. Dass die Israeliten ausgerechnet auf das Bild einer Schlange blicken sollen, um vor den anderen Schlangen gerettet zu werden. Für mich bedeutet das, Mose leugnet nicht die Gefahr, aber er lässt es auch nicht zu, dass sie Macht über sein Leben bekommt. Die Bedrohung wird in ein Bild gebannt. Man kann sie anschauen, aber sie ist nicht mehr gefährlich. Sie ist da, aber sie hat keine Macht mehr. Die bronzene Schlange am Stab, sie beißt nicht und tötet nicht. Und im Umgang mit Schuldgefühlen heißt das, die Schuld ernst nehmen, sie anschauen. Schuldgefühle wollen uns etwas über unser Leben sagen, so wie Träume uns auch eine Wahrheit mitteilen wollen. Aber wenn man Schuld festhält in einem Bild, sich so von ihr distanziert, sich sozusagen der Schuld gegenüberstellt, dann verliert sie die zerstörerische Macht. Und dann ist der Biss der Wahrheit über unser Leben auch nicht mehr tödlich. Vielleicht tut er noch weh, aber er kann dann auch heilsam sein. Das Neue Testament hat diese Geschichte von dem Volk Israel und den Schlangen aufgenommen und uminterpretiert. Wir haben das vorhin im Evangelium gehört. Der Evangelist Johannes sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So wie die Schlange an einem Stab für alle sichtbar war, so wird Jesus am Kreuz sichtbar. Denn der Evangelist spielt damit auf die Kreuzigung Jesu an. Man könnte auch sagen, in dem Bild des Gekreuzigten wird die Schuld der Menschen gebannt. Die Schuld, sie braucht nicht verleugnet oder verdrängt zu werden, man kann sie anschauen. Aber sie hat ihre tödliche Macht verloren, weil der Tod des Gekreuzigten neues Leben bringt. Amen. Ich möchte mit Ihnen beten. Gott, du bist gütig und barmherzig. Du willst nicht unseren Tod. Du versprichst uns deine Nähe, auch in den Wüstentagen unseres Lebens. Und darum bitten wir dich, dass du uns nahe bist durch Jesus Christus, deinen Sohn, der gelitten hat und auferweckt wurde zum Leben. Amen.